HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Wir reden von künstlicher Intelligenz dann, wenn es sich um Systeme handelt, die menschenähnliches Verhalten an den Tag legen.
Eine KI, über die wir heute diskutieren, ist ein Fachidiot für ganz bestimmte Dinge.
Damit es ein Werk ist, muss es aber von einem Menschen gemacht sein. Sonst ist es ja kein Werk, sondern ein technischer Artefakt.
Also wenn man selbst programmiert, dann formt man eben das eigene Instrument auf der Ebene der Software. Die entscheidenden Dinge beim Komponieren sind eben zu merken, was ist meine Idee? Wie bildet sich etwas heraus? Das ist ja nicht irgendwie fertig da.
Wichtig zu sehen, wie Mensch und Maschine interagieren, wie sie zusammenspielen. Es geht nicht darum, dass die Maschine den Menschen ersetzt. Ein Genie wird durch einen Computer nie ersetzt werden können.
Im nächsten Jahr feiert die Stadt Bonn den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven und sie will dem Genie ein Geschenk machen, über das er sich mit Sicherheit gefreut hätte. Die Uraufführung seiner 10. Sinfonie. Die hat Beethoven nämlich nicht mehr vollendet. Schwer krank skizzierte er am Ende seines Lebens, wie es aussehen könnte. Aber es ist nur ein grober Entwurf mit dünner Tinte zu Papier gebracht. Schwer zu lesen, manches fehlt komplett. Eine Gruppe internationaler Musiker, Komponisten und Musikwissenschaftler will dieses Werk jetzt vollenden mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. Sie trainieren einen Computeralgorithmus mit dem Ziel, dass der Rechner irgendwann die fertige 10. Sinfonie ausspuckt, und zwar möglichst genau so, wie Beethoven es gewollt hätte. Das finden wir hochinteressant. Deshalb unsere Sendung heute: Kann KI Beethoven, wenn Kunst künstlich wird? Denn bei diesem Experiment geht es um sehr viel mehr als nur um eine nette kleine Spielerei. Wie wird die künstliche Intelligenz eines Tages unser Leben und unseren Alltag prägen? Diese künstlichen Systeme lernen immer schneller, sie überflügeln uns in immer mehr Lebensbereichen. Im Schach sind Computer ja schon lange besser als der Mensch, okay. Neuerdings aber auch beim Pokerspiel. Und das ist schon bemerkenswert, denn beim Pokern geht es ja nicht nur um logische Berechnung. Da muss man bluffen können, dafür braucht man psychologisches Geschick und auch Menschen. Menschenkenntnis. Und da ist nun die künstliche Intelligenz besser als der Mensch. Wo soll das noch enden? Ist das nur eine Frage der Zeit, bis die KI den Menschen überlegen sein wird? Welche Folgen hat das für Kunst und Gesellschaft? Wir beginnen in der Musik. Das Beethoven-Experiment in Bonn wird von der Telekom übrigens mitfinanziert. Und das ist nicht das erste seiner Art. Auch Schuberts Unvollendeter hat man sich schon mal angenommen. Das wurde damals finanziert vom chinesischen Konzern Huawei. Aber da war die Technik noch nicht so weit wie heute. Und das hört man auch.
Mit dem ersten und zweiten Satz aus Schuberts 8. Sinfonie hatten die chinesischen Informatiker ihre Telefon-KI gefüttert. Die hat dann aus dieser Datenbasis, so beschreibt das Huawei, nur die Melodien für ein Scherzo und ein Finale errechnet. Die Instrumentation besorgte der Film- und Fernsehkomponist Lucas Cantor. Und der wurde auch angeheuert, um die guten Ansätze der KI als Basis zu verwenden und bei Bedarf die Lücken zu schließen. Das Ergebnis? Ein etwas wirres Potpourri eines Franz Schubert, dem eine Zeitmaschine diverse Scores zu Rosamunde Pilcher-Filmen in die Hände spielte. Diese Präsentation einer KI-Komposition war eher witzig als bahnbrechend. Die Geschichte der computergenerierten Komposition reicht zurück bis in die 50er Jahre. Ilyak Suite heißt das erste von einem Computer errechnete Musikstück. Entstanden ist es als Forschungsprojekt zweier Kompositionsprofessoren an der University of Illinois. Die beiden brachten einem frühen Rechenapparat bei, Tonhöhen und Dauern nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten miteinander zu kombinieren. Sie nutzten den Computer als Zufallsgenerator und Inspirationsquelle. 20 Jahre später, in den 70er Jahren, befindet sich der amerikanische Komponist und Informatiker David Cope in einem Dilemma. Er hat einen großen Kompositionsauftrag angenommen, leidet aber unter einer Schreibblockade. Was kann er tun?
Why don't you write a program that will create your music for you?
Cope möchte eine Software mit seiner musikalischen Handschrift füttern. Sie soll in seinem Stil komponieren.
What was the style of music?
Doch, was ist ein musikalischer Stil?
There was like only two books in the entire
Cope findet in der Bibliothek nur zwei Bücher zum Thema, sagt er, die ihm wenige Erkenntnisse zu seinem Problem offenbarten. Er geht schließlich anders vor und verknüpft jede Note, die er in das System eingibt, mit fünf musikalischen Merkmalen. Er realisiert auf diese Weise, dass die Maschine Proportionen und Regeln besser erkennen kann als ein Mensch. Emmy, Experiments in Musical Intelligence, nennt Cope seine Software, die nach Jahren der Entwicklung tatsächlich recht verlässlich Stücke in seinem Stil, im Stile Mozarts oder Bachs, ausspuckt. Tausende Choräle lässt David Cope von Emmy errechnen. Und in diversen Tests vor großem Publikum bestehen diese sogar den Vergleich mit den Originalen. Wirklich in der Musikwelt akzeptiert wurden Copes Arbeiten nie. Wenn Menschen in ein Konzert gehen, treten sie mit anderen Menschen in Kontakt. Auch wenn diese, wie Johann Sebastian Bach, vor fast 300 Jahren gelebt haben. Und doch. Mit der Rechenleistung von heute, mit den neuen Möglichkeiten, die selbstlernende Systeme bieten, lässt sich künstliche Intelligenz sinnvoll in der Musik einsetzen.
Die kann wunderbar, ich nenne es Funktionsmusik, produzieren, komponieren.
Erik Eitel, Experte für die Zukunft der Produktion. Er berät Musikerinnen und Musiker zu Digitalthemen.
Film, TV, Games, das können die wundervoll, das kann man toll outsourcen, weil wer will denn auch gerne irgendwie 5000 Variationen eines Songs jetzt irgendwie für ein interaktive Welt irgendwie schreiben, super langweilig, also ab an die Maschine, überhaupt kein Problem.
Flow Machine, Juke Deck oder Google Magenta heißen die Anwendungen, die Musik als Massenprodukt ausspucken. Wer schnell und billig viel Musik braucht, wird hier zuverlässig bedient.
Was die Maschine nicht kann, ist eben diesen soziokulturellen Kontext irgendwie erschaffen.
Den Kontext, der dafür sorgt, dass bestimmte Ideen zu einer bestimmten Zeit die Menschen packen und begeistern.
Naja, sowas wie die Zwölftonmusik, die kann ja zufällig vielleicht von einer KI erdacht werden, aber die kann noch lange nicht den soziokulturellen Kontext dazu steuern, dass irgendjemand das akzeptieren würde.
Noch liegt es allein am Menschen, welche Rolle er den Maschinen zuweist. Er hat sie entwickelt. Er gibt ihnen die Ideen, die Inhalte, die sie weiterverarbeiten. Im Idealfall gehen digitales und organisches Denken eine Symbiose ein, spielen ihre Stärken dort aus, wo sie es am besten können.
Micha Kreikort über die bisherigen Versuche mit künstlicher Musik. Künstliche Intelligenz hat also einen leichten Hang zum Kitsch, wenn man sie nicht ausreichend trainiert. Das ist ja fast schon sympathisch. Und wir haben gehört, im Idealfall bilden menschliche und künstliche Intelligenz eine Symbiose und spielen ihre Stärken dort aus, wo sie am besten sind. Und genau das versucht Matthias Röder. Er ist Direktor des Karajan-Instituts in Salzburg und Projektkoordinator für die Vollendung von Beethovens Unvollendeter durch künstliche Intelligenz. Schönen guten Abend.
Guten Abend, freue mich, bei Ihnen zu sein.
Also, Sie trainieren diesen Computeralgorithmus, damit er zum Beethoven-Experten wird. Was steht denn da so alles auf dem Stundenplan?
Wir beginnen natürlich zuerst mit Beethovens eigener Musik, insbesondere die Symphonien, aber auch Klaviersonaten. Und dann gibt es ausgewählte Musik von Zeitgenossen Beethovens, Musik, die auch von früheren Zeiten kommt, die Beethoven gehört hat. Also wir versuchen nachzubilden, was Beethoven selbst so alles gehört hat.
Warum ist es wichtig, dass nicht nur Beethoven selbst vorgespielt wird?
Es ist ja so, wenn Sie als Mensch komponieren, dann haben Sie ja auch nicht nur Ihre eigene Vorstellungskraft, sondern Sie werden inspiriert von Dingen, die Sie von anderen Menschen hören.
Und das heißt, Beethoven hat viel Bach gehört und deshalb spielen Sie ihm jetzt Bach vor dem Computer?
Beethoven hat natürlich eine umfassende musikalische Bildung und wir versuchen ihm das zu geben, dem Computer das zu geben, was Beethoven selbst eben auch studiert und gekannt und gelernt hat, genau.
Und sind Sie jetzt so ein bisschen wie ein stolzer Vater und sehen, wie Ihre Intelligenz langsam laufen lernt? Was hat der kleine Algorithmus für Fortschritte gemacht in letzter Zeit?
Ja, ich weiß nicht, ob die Metapher mit dem Vatersein da so greift. Es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie das System sich weiterentwickelt. Und doch auch spannend, dass es sehr große Fortschritte doch im kurzen Zeitraum macht.
Hatte er am Anfang vielleicht zu viel Fantasie und zu viel rumgesponnen oder wie beschreiben Sie seine Entwicklung?
Genau, ich denke, man kann das ganz gut vergleichen. Wenn Sie Musik von den frühen Phasen hören, dann ist das noch auf der Suche. Das springt ziemlich viel hin und her, das ist noch nicht wirklich schlüssig und ein bisschen ziellos.
So wie jeder Komponist sich im Laufe seiner Karriere weiterentwickelt, ist das ähnlich?
Ich weiß nicht, ob man das so miteinander vergleichen kann. Letztendlich ist es ja ein ganz anderes Herangehen. Wenn Sie so wollen, ist es für die Maschine am Anfang auch nicht so leicht, ja.
Wie viel komponiert denn dieser Algorithmus so am Tag? Wie viel ist schon fertig?
Also wir haben jetzt natürlich in diesem Projekt, was einen sehr großen Anteil von auch grundlegender Forschungsarbeit beinhaltet, das Training der Maschine jetzt zu einem guten Stand gebracht. Jetzt kann man also die Skizzen Beethovens als Ausgangssituation nehmen und diese weiterführen. Und letztendlich kann das System dann rund um die Uhr komponieren. Das ist aber wenig sinnvoll, weil wir ja noch in der Phase sind, dass wir auch das System kontinuierlich verbessern und so in einem iterativen Prozess drin sind.
Wir haben jetzt mal eine kleine Hörprobe, wie das System so arbeitet. Wir hören da gleich mal rein. Können Sie kurz noch erläutern, was wir da jetzt gleich hören werden?
Ja, also Sie werden jetzt eine Skizze, die Beethoven in eines seiner Skizzenbücher geschrieben hat, hören. Dann geht das Ganze unmerklich in den vom Computer generierten Teil über. Und das Ganze ist jetzt mal so generiert worden, dass das klingt wie eine Glasharmonika. Das ist also ein Computerklang, den Sie hören.
Also, da hören wir jetzt mal rein. Also bis hierhin haben wir sozusagen Beethoven pur gehört und ab jetzt übernimmt der Computer. Was ist jetzt noch Beethoven und was ist jetzt KI?
Das ist jetzt dann alles KI.
Also jetzt ist Beethoven abgelöst und der Computer übernimmt.
Genau, Sie müssen sich das so vorstellen. Der Beethoven hat eine Idee in sein Skizzenbuch geschrieben. Diese Idee ist hier in diesem Fall sehr kurz. Und mit dieser Idee initialisieren wir jetzt die KI-Software und sie nimmt von dieser Stelle an den Faden auf und spinnt das Ganze jetzt in dem Stil, wie es Beethoven aufgeschrieben hat und wie er selber komponiert hat, dann weiter.
Wie sicher sind Sie, dass Beethoven das ähnlich gemacht hätte?
Das ist eine gute Frage. Letztendlich ist es bei Beethoven so, der war ein Komponist, der gerade gegen Ende seiner Zeit sehr viel variiert hat in dem, was er komponiert hat. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, das Besondere hier ist ja, dass das System im Stil von Beethoven komponieren soll. Und das heißt, es wird nie etwas produzieren, was sozusagen schon Beethoven selber gemacht hat. Man kann jetzt im Grunde genommen nur die Bewertung eines jeden einzelnen Menschen hier als Maßstab nehmen. Klingt es für mich so schlüssig oder klingt es nicht schlüssig?
Wir hören noch ein bisschen rein. Das ist natürlich jetzt die Computerfassung und in Wirklichkeit muss es natürlich dann irgendwann ein Orchester spielen. Deshalb klingt das jetzt noch ein bisschen simpel. Also es wird anders klingen in Wirklichkeit?
Genau, also was Sie jetzt hier hören, ist letztendlich eine MIDI-Datei, die der Computer ausspuckt, die dann durch Klangbibliotheken ein bisschen aufgehübscht wird. Wenn das jetzt Menschen spielen, dann kommt da Emotion rein, dann kommt da das Gefühl mit rein und dann kommen vor allen Dingen Klänge, die analog sind und die unser Ohr dann erfreuen werden.
Und warum lassen Sie jetzt diese Melodiefolge von einem System entwickeln und schreiben es nicht selber?
Das ist letztendlich eine Frage, die...
Weil es geht.
Soll ich das beantworten? Es geht, ja. Wir hätten auch weiter um das Lagerfeuer herum sitzen können. Oder wir bräuchten auch keine Autos entwickeln. Also es ist natürlich die Neugier, die da die treibende Kraft ist. Sind wir in der Lage, sowas zu tun? Wo stehen wir mit der Technologie? Was passiert, wenn es gelingt? Wie verändert das unser Verständnis von dem, was Kunst ist? Ändert es das? Ändert es unsere Einstellung auf die menschliche Kreativität? Das sind eigentlich die Fragen, die hier eine Rolle spielen und weswegen wir das überhaupt machen.
Es gab ja auch schon andere Versuche, die 10. Sinfonie zu ergänzen. Als nächstes hören wir ein Beispiel aus dem Jahr 1988. Der englische Musikwissenschaftler und Komponist Barry Cooper hat Beethovens Skizzen damals analysiert und ohne Computer eine Aufführungsfassung erarbeitet. Und die klingt ganz anders. Da hören wir jetzt auch mal rein. Also das ist die 10. Sinfonie von Beethoven, so wie Barry Cooper sich das 1988 vorgestellt hat. Klingt nicht schlecht, hat halt mehr Wumms als diese Computerfassung jetzt erstmal. Aber da hat ein Mensch, so gut er konnte, die Fragmente von Beethoven ergänzt. Matthias Röder, wie stark wird sich wohl Ihre KI-Version von dieser Version unterscheiden? Was vermuten Sie?
Ja, ich denke, das wird ein größerer Unterschied sein natürlich, denn es ist letztendlich bei den Skizzen, die vorhanden sind, immer noch sehr viel Interpretationsbedarf nötig. Das ist ja auch das, was Barry Cooper sehr gut gemacht hat. Er ist ja auch ein Experte, kennt die Musik Beethovens sehr gut und er hat eben seine Interpretation hier fortgeführt. Der Computer wird es sicherlich anders machen.
Wie weit reichen denn die Originalskizzen von Beethoven eigentlich?
Ja, die Beethoven-Skizzen sind erstmal in der Regel sehr kurz. Es gibt einige längere. Es sind nicht so viele Skizzen. Also es ist noch ein sehr frühes Stadium. Wir sind wirklich an dem Punkt, dass Beethoven hier im Kompositionsprozess noch nicht stark begonnen hat, die Dinge aufzuschreiben.
Sind das schon einzelne Instrumente festgelegt oder nur so Ideen? Wie genau sind diese Skizzen?
Also das reicht von einer niedergeschriebenen Wortfolge bis hin zu schon etwas ausgearbeiteten, wo man dann erkennen kann, ja, das könnte dieses Instrument oder jenes Instrument sein. Also das ist sehr unterschiedlich.
Wir hören noch ein drittes Beispiel, einfach nur, weil es sehr amüsant ist. Vor 5 Jahren gab es schon mal einen Versuch, mit Hilfe eines Computers die 10. Sinfonie zu Ende zu schreiben. Verglichen mit dem, was Sie da machen, ist das noch eine sehr, sehr einfache Form. Der Dirigent und Komponist Christoph Rolfes hat sich einen neuen Schluss zur 10. Sinfonie ausgedacht und er hat dann mit Zitaten aus anderen Beethoven-Werken gearbeitet. Das ist auch nicht zu überhören. Dieses Beispiel zeigt, glaube ich, sehr deutlich, wie viel sich in den letzten 5 Jahren getan hat in der Computertechnik, oder?
Ja, das ist die 10. als 9.
Also gut, der Schluss, das ist Beethovens 9., die kennt jeder. Wohl kaum dürfte Beethoven die 10. Sinfonie sich selbst so stark zitieren. Haben Sie eine Idee, ja, wie es bei Ihnen enden könnte?
Nee, da sind wir noch nicht und da lassen wir uns überraschen von der Maschine. Sie haben es eben gesagt, es hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Die Theorie für künstliche neuronale Netzwerke ist natürlich schon älter, aber jetzt mit den neuen cloud-basierten Rechenleistungen der Computer und den wirklich guten Datensätzen, die man mittlerweile für solche Trainingszwecke hat, sind wir heute, 5 Jahre später, schon an einer ganz anderen Stelle. Also es ist schon wirklich erstaunlich, wie viel sich da getan hat.
Ist es denn Ihr Ziel, die ganze 10. Sinfonie aufzuführen oder wäre das unseriös, weil es nicht genug reales Material gibt?
Wir fokussieren uns auf den Bereich, wo es Skizzen gibt und wir werden eben nur mit den Materialien arbeiten, die wirklich von Beethoven kommen. Also da jetzt weitere Dinge aus dem Hut zu zaubern, die einfach sich nicht finden in den Skizzen, halten wir für unseriös und deswegen werden wir das nicht tun.
Wann wird dieses Werk uraufgeführt?
Die Uraufführung findet dann in Bonn am 28. April 2020 statt. Das Beethoven-Orchester unter Dirk Kaftan wird das spielen und da freuen wir uns schon sehr drauf, dann im 2020 dieses neu vollendete Werk zu hören.
Das war Matthias Röder, Direktor des Karajan-Instituts in Salzburg und der Projektkoordinator für die Vollendung von Beethovens Unvollendeter durch künstliche Intelligenz. Wie wird die künstliche Intelligenz dann unser Leben verändern? Werden wir eines Tages mit mehr oder weniger intelligenten humanoiden Robotern zusammenleben? Der britische Autor Ian McEwan spitzt diesen Gedanken mal zu in seinem Roman Maschinen wie ich. Charlie ist ein netter Lebenskünstler. Als die erste Baureihe von Androiden-Robotern auf den Markt kommt, will er unbedingt einen haben. 2 Modelle gibt es zur Wahl, Adam und Eve. Eigentlich hätte er lieber die weibliche Version gekauft, aber die war schon ausverkauft, also nimmt er halt das Modell Adam.
Meinen Adam hätte man flüchtig besehen für einen Türken oder Griechen halten können. Da er 85 Kilo wog, musste ich Miranda, meine Nachbarin, bitten, mir zu helfen. Und gemeinsam schleppten wir ihn auf einer mitgelieferten Einmaltrage von der Straße in die Wohnung. Während sich die Batterien aufluden, setzte ich uns Kaffeewasser auf und scrollte dann durch das 470 Seiten starke Online-Handbuch. Es las sich größtenteils klar und präzise. Allerdings hatte man Adam in verschiedenen Werkstätten zusammengesetzt, weshalb manche Instruktionen den Charme eines Unsinnsgedichts besaßen. Vorderteil des B347K-Leibchens entblößen, um mit dem Sorglos-Emotikon des Motherboard-Outputs die Stimmungsschwankungen der Penumbra zu mindern. Endlich saß er, einen Haufen Styropor und Plastik um die Knöchel, an meinem kleinen Esstisch. Nackt, die Augen geschlossen. Ein schwarzes Stromkabel schlängelte sich von der Buchse, seinem Bauchnabel, zu einer 13-Ampere-Steckdose an der Wand. Ihn voll aufzuladen würde 16 Stunden dauern. Dann noch die Update-Downloads und die Festlegung persönlicher Präferenzen. Ich wollte ihn jetzt, sofort. Miranda auch. Wie aufgeregte junge Eltern waren wir begierig, seine ersten Worte zu hören. Es gab keinen billigen, in seiner Brust versenkten Lautsprecher. Aus der enthusiastischen Werbung wussten wir, dass er mit Atemluft, Zunge, Zähnen und Gaumen Töne formte. Adam war kein Sexspielzeug. Dennoch war er zu Sex fähig und besaß funktionierende Schleimhautmembranen, für deren Versorgung er jeden Tag einen halben Liter Wasser benötigte. Mir fiel auf, dass er unbeschnitten war, recht gut bestückt, das Schamhaar voll und dunkel.
Und wie es mit Adam weitergeht, das hören wir gleich. HR2, der Tag kann, KI Beethoven, wenn Kunst künstlich wird. An Beethoven, haben wir gehört, wird eifrig gearbeitet und es gibt auch viele andere Kunstformen, in denen immer mehr künstliche Intelligenz vorkommen. Marc Hofmann stellt uns zum Beispiel das Projekt Alma vor.
Das kann ich jetzt zum Beispiel auch ganz gut mit der Tonhöhe verändern.
Joachim Heinz sitzt in einem schallgedämpften kleinen Raum in der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Vor ihm der Computerbildschirm, ein Mikrofon am Mund, eine Hand an der Computermaus, mit der anderen bedient er ein kleines Keyboard mit Reglern und Knöpfen.
Ich entscheide, welche von vier möglichen Tasten ich drücke.
Aufgenommen.
Aber wenn ich die Taste nochmal drücke, kommt nicht dasselbe. Warum? Weil einmal aus diesem Sektor zufällige Schnipsel auswählt.
Alma, so hat Heinz seine KI getauft. Das Programm hat er selbst geschrieben. Es sei mehr als nur eine Effektmaschine, erklärt der Musiker. Alma analysiert die eingespielten Töne, egal ob gesprochene Sprache, Gesang, Melodien oder Geräusche. Und dann zerlegt sie diese akustischen Signale, um neue experimentelle Klänge daraus zu formen, nach den Vorgaben des programmierten Algorithmus.
Also wenn man selbst programmiert, dann formt man eben das eigene Instrument auf der Ebene der Software. Also dieses Interface, was ich hier habe, mit dem ich spiele, ist ein Standard. Aber natürlich das Programm selber ist eine ganz eigene Formung und das tun auch andere natürlich. Ich bin da nicht der Einzige.
Für Aufsehen sorgte vor knapp 3 Jahren ein Lied, das am Sony Computer Science Laboratory in Paris entstanden ist und sehr nach den Beatles klingt, aber aus der Feder einer KI stammt. Das System analysierte rund 15.000 Lieder, lernte daraus typische Akkordabfolgen, Rhythmen und Töne und kreierte aus den erlernten musikalischen Mustern diesen Song.
Das sind beschreibbare Regeln und alles, was beschreibbar ist, heißt im Computer, in der Programmierung Algorithmus und das kann im Prinzip eine Maschine auch ausführen.
Erklärt Musikwissenschaftler Heinz von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Je komplexer die Muster, desto umfangreicher die benötigte Software und desto mehr Rechenleistung ist nötig. Das gilt auch für Gemälde. Mithilfe künstlicher Intelligenz ist so zum Beispiel das Porträt mit dem Titel Edmond de Bellamy entstanden, ein etwas verwaschenes Bildnis eines fiktiven Adligen. Ein Algorithmus generierte das Werk auf der Basis von 15.000 eingespeisten Porträts, die zwischen dem 14. und dem 20. Jahrhundert entstanden sind. 2018 kam das goldgerahmte Bild bei Christie's in New York für mehr als 430.000 US-Dollar unter den Hammer. Ungeklärt bleibt aber die Frage, wer hier nun eigentlich der Künstler ist, so Richard Lloyd vom Auktionshaus im amerikanischen Fernsehsender CBS. Ist es die Person, die den Algorithmus schreibt? Sind es die Urheber der Werke, die hochgeladen worden sind? Oder sind es die Leute, die sich um die Software kümmern? Solche Fragen mussten wir bisher nicht stellen. Und eine weitere Frage, ist das Softwaregemälde selbst überhaupt Kunst? Wissenschaftler sprechen von explorativer Kreativität, wenn solche Werke auf der Basis bekannter Regeln und Muster entstehen. Musiker Joachim Heinz spricht von Stilkopien, Mit echter, eigenständiger, kreativer Schaffenskraft habe das nicht so viel zu tun, zumindest bislang nicht.
Eine KI, über die wir heute diskutieren, ist ein Fachidiot für ganz bestimmte Dinge. Die entscheidenden Dinge beim Komponieren sind eben zu merken, was ist meine Idee? Wie bildet sich etwas heraus? Das ist ja nicht irgendwie fertig da.
Fest steht, künstliche Intelligenz hat den Kunstbetrieb aufgemischt. Die Kreativszene beschäftigt sich rege mit dem digitalen Wandel und versucht auszuloten, ob die KI der Zukunft nur Werkzeug bleibt oder ob sie sich zu einer echten Konkurrenz entwickelt.
Die Kreativszene und die Algorithmen. Aber kann ein Computer wirklich kreativ sein, so wie wir Menschen es sind? Holger Volland ist Experte für künstliche Intelligenz und er hat genau über diese Frage ein Buch geschrieben, Die kreative Macht der Maschinen. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend, Herr Bernd.
Also bisher gehen wir davon aus, Maschinen lernen irgendwelche Muster und dann variieren sie das. Aber ist das schon Kreativität im eigentlichen Sinne?
Naja, in den meisten Fällen ist es tatsächlich noch Kopie. Man muss sich da auch mal klar machen, wie solche Algorithmen lernen. Also wir reden immer von künstlicher Intelligenz, aber eigentlich meinen wir das sogenannte Maschinenlernen. Und das funktioniert meistens so, dass man Trainingsdaten zur Verfügung stellt zu einem Algorithmus, also sagen wir mal 10.000 Bilder von Katzen, und dann lässt man diesen Algorithmus darin Muster finden. Also was sind so Katzenohren, Katzennasen, Katzenaugen da drin? Und irgendwann hat er sich Regeln erarbeitet, Muster erarbeitet, wie sieht so eine Katze aus, und dann kann er auch selber womöglich eine Katze darstellen. Das ist aber alles auf der Basis eben des Gelernten und damit noch nicht sonderlich kreativ.
Aber es gibt kreative Ansätze, zum Beispiel ein Projekt, das heißt GPT-2. Worum geht es da?
Ja, das ist ein sehr interessantes Projekt. Dieses Projekt GPT-2 versucht mit Trainingsdaten aus dem Internet, es sind genauer gesagt Nachrichteninformationen, einen Roboter, einen Textroboter zu bauen, der in der Lage ist, wenn man ihm einen Textanfang vorgibt, dann daraus eine Geschichte zu formulieren. Und da die Trainingsdaten eben Nachrichten aus dem Internet sind, funktioniert das bei den meisten Nachrichten sehr gut. Also man kann zum Beispiel so einen Satzanfang vorgeben wie Präsident Trump war verärgert über den russischen Verteidigungsminister da. Und dann lässt man den Algorithmus den Text fortsetzen und dann kommt dann eine Geschichte, in der es zum Beispiel darum geht, dass die Krim annektiert wurde, dass damit bestimmte Verträge verletzt wurden und so weiter. Also das macht alles sehr viel Sinn, weil die Daten dafür eben frei verfügbar sind.
Und das manchmal ist auch sachlich richtig oder ist da auch Fake News drin?
Ja, das ist sachlich schon sehr richtig, wenn die Trainingsdaten stimmen. Manchmal macht dieses GPT-2 aber auch totalen Unsinn. Also Aha. Wenn man zum Beispiel einen Anfang, es gibt eine wunderbare Geschichte, da gibt man den Anfang eines Fundes eines Einhorns zum Beispiel vor. Und dann macht GPT-2 daraus eine Geschichte, dass Wissenschaftler in einem Andental Einhörner gefunden hätten in einem Gebiet mit kristallenen Wasserfällen und so weiter. Und das macht alles wahnsinnig viel Sinn und klingt sehr schön, bis plötzlich in dieser Geschichte ein vierhörniges Einhorn auftaucht. Und daran merkt man, dass diesem Algorithmus natürlich auch hier der Kontext fehlte, die Kontextinformation. Es gibt halt einfach wenig Daten über Einhorngeschichten im Netz. Aber Sie sprachen gerade Fake News an. Natürlich ist das ein großes Problem, denn wenn wir uns solche Textmaschinen ansehen, die so gut texten können, dass auf uns Menschen diese Kreationen wirken, als ob sie von anderen Menschen stammen, dann sind wir natürlich auch nicht davor geschützt, auf solche Texte, Nachrichtentexte reinzufallen. Und wie GPT-2 eben sehr überzeugend eine Trump-Geschichte erzeugen kann, kann sie auch jede andere Nachrichtengeschichte erzeugen. Wir wissen nicht, ist das echt oder stammt das aus einem Roboter. Menschen können natürlich auch falsche Geschichten machen. Die Gefahr besteht aber natürlich darin, dass ein solcher Textroboter personalisierte Nachrichten jedem von uns zum Beispiel bei Facebook in die Timeline spielen kann.
Ja. Und könnte dann GPT-2, oder das ist ja jetzt ein Experiment, aber ein ähnliches Projekt, könnte das auch diese Dinge dann verkaufen? Und wer kriegt überhaupt das Geld davon, wenn eine Maschine einen Text entwirft?
Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage, die sich momentan jeder stellt. Man muss diese Frage so ein bisschen differenzierter betrachten. Also man könnte zum Beispiel herangehen und sich überlegen, wer ist denn der Urheber eines solchen Textes? Dann ist der Urheber sicherlich ein Algorithmus, ist der aber auch urheberrechtlich schützbar, dieser Text, dann sagt die deutsche Rechtsprechung nein. Wenn das von einer Maschine oder von einem Tier stammt und kein Mensch daran beteiligt war, dann kann man das Ganze, diese Schöpfung, auch nicht schützen lassen. Dann würde man sagen, urheberrechtlich schützbar ist vielleicht der Algorithmus, der das Ganze überzeugt. Das ist unstrittig und momentan sind deswegen die wahren Künstler tatsächlich noch die Programmierer, die eben die Algorithmen schreiben.
Und wann wird der Computer zum Künstler?
Ja, die Frage stellt sich momentan jeder. Matthias Röder hat das ja vorhin auch schon gesagt. Wir sind alle noch in einem Ausprobierstadium, wo wir mal testen, was kann die Technologie denn eigentlich? Wir sind aber noch sehr weit davon entfernt, dass diese Algorithmen genau das machen, was Künstler, menschliche Künstler machen. Die bringen nämlich ihre Persönlichkeit mit ins Spiel, die bringen ihre Identität mit rein, die bringen auch etwas mit hinein, was für mich wirklich den größten Unterschied ausmacht zwischen Menschen und Maschinen. Die Lust am Stören, die Lust am Verstören, die Lust am Zerstören und die Lust daran, Dinge anders zu machen, als das bisher Menschen gemacht haben, eben genau das Ungehörte oder das Ungesehene mit ins Spiel zu bringen. Das machen Künstlerinnen und Künstler permanent, weil sie sich dadurch natürlich auch ausdrücken und differenzieren wollen. Maschinen haben diesen Wunsch nicht, weil sie keine Persönlichkeit und Identität und Ausdruckswellen mitbringen.
Das war Holger Volland, außer des Autor des Buches Die kreative Macht der Maschinen. Vielen Dank. Und jetzt hören wir, wie es unserem Freund mit seinem neuen Androiden Adam weitergeht. Der Benutzer darf sogar den Charakter seines Roboters programmieren. Aus dem Buch Maschinen wie ich.
Ich hatte einen Freund erwartet und war bereit, Adam als Gast in meinem Haus zu behandeln, als einen mir Unbekannten, den ich nach und nach besser kennenlernen würde. Und ich hatte damit gerechnet, dass er bei seiner Ankunft optimal eingestellt sein würde. Werkseinstellungen, ein modernes Synonym für Schicksal. Meine Freunde, meine Familie, meine Bekannten, sie alle waren mit fixen Einstellungen in mein Leben getreten, mit einer unveränderlichen Vorgeschichte aus Genen und Umwelt. Und von meinem teuren neuen Freund erwartete ich nichts anderes. Warum es mir überlassen? Natürlich kannte ich die Antwort. Nur wenige von uns sind optimal eingestellt. Ein sanfter Jesus, ein demütiger Darwin? So einen gibt's alle 1800 Jahre. Selbst wenn die besten, ungefährlichsten Persönlichkeitsparameter bekannt wären, was nicht der Fall ist, würde ein weltweiter Konzern mit seinem wertvollen Ruf kein Malheur riskieren. Caveat emptor. Gott schuf zum Wohle Adams, des ersten Menschen, einst eine vollständig geformte Gefährtin. Ich musste meinen Gefährten selbst formen. Unter Extraversion stand eine gestaffelte Liste kindisch klingender Aussagen. Auf jeder Party ist er der Mittelpunkt. Und er ist ein geborener Anführer und weiß, wie man ein Publikum unterhält. Ganz unten, er fühlt sich unbehaglich in Gesellschaft. Und er bleibt lieber für sich. Und in der Mitte? Er mag Partys, freut sich aber auch jedes Mal wieder nach Hause zu kommen. Das traf auf mich zu. Doch wollte ich mich reproduzieren? Wenn ich auf jeder Skala die Mitte wählte, erschuf ich womöglich die Fadheit in Person. Extraversion schien ihr eigenes Gegenteil einzuschließen. Es folgte eine lange Liste mit Adjektiven zum Ankreuzen. Offenherzig, schüchtern, reizbar, redselig, reserviert, großspurig, bescheiden, tapfer, energisch, launisch. Ich wollte nichts davon, weder für ihn noch für mich.
Und diese Entscheidung wird noch Folgen haben. HR2 Kultur der Tag, kann KI Beethoven, wenn Kunst künstlich wird? Braucht man eigentlich noch einen Autor, wenn die Maschinen künftig alles alleine ausspucken, wie wir auch gerade gehört haben? Der französische Philosoph Michel Foucault hat sich vor 50 Jahren schon ganz ohne Computer Gedanken gemacht, die heute plötzlich unter dem Licht über künstliche Intelligenz eine neue Aktualität bekommen. Denn Foucault fragte damals schon, was ist eigentlich ein Autor?
Der Autor ist wohl nur eine der möglichen Spezifikationen der Funktion Stoff. Mögliche oder nötige Spezifikation? Betrachtet man die Wandlungen, zu denen es im Laufe der Geschichte gekommen ist, so muss die Funktion Autor keineswegs konstant in ihrer Form, in ihrer Komplexität oder gar in ihrem Vorhandensein bleiben. Ganz im Gegenteil. Man kann sich eine Kultur vorstellen, in der Diskurse verbreitet oder rezipiert würden, ohne dass die Funktion Autor jemals erschiene. Ganz gleich, welchen Status, welche Form und welchen Wert ein Diskurs hätte und welche Behandlung man ihm angedeihen ließe, alle würden sich in der Namenlosigkeit des Gemurmels entrollen. Folgende so lange wiedergekäute Fragen würde man nicht mehr hören. Wer hat eigentlich gesprochen? Ist das auch er und kein anderer? Mit welcher Authentizität oder welcher Originalität? Und was hat er vom tiefsten seiner selbst in seiner Rede ausgedrückt? Dafür wird man andere hören. Welche Existenzbedingungen hat dieser Diskurs? Von woher kommt er? Wie kann er sich verbreiten? Wer kann ihn sich aneignen? Wie sind die Stellen für mögliche Stoffe verteilt? Und hinter all diesen Fragen würde man kaum mehr als das gleichgültige Geräusch hören. Wen kümmert's, wer spricht?
Was ist ein Autor? Diese 50 Jahre alte Frage könnte in Zeiten der künstlichen Intelligenz eine neue Bedeutung bekommen. Alf Menzer ist unser HR2 Literaturredakteur und Sie hatten heute Morgen auch schon Ihren Foucault unterm Arm.
Natürlich.
Sollte eine künstliche Intelligenz diesen Aufsatz lesen?
Ich glaube, sie muss ihn gar nicht lesen, weil sie von vornherein einverstanden ist mit dem, was Foucault sich da vor 50 Jahren ausgedacht hat. Ich glaube, Foucault und eine künstliche Intelligenz hätten sich ziemlich gut verstanden, weil beide, glaube ich, der Überzeugung sind, dass so etwas wie Autorschaft nur eine historische Mode ist, die gar nicht notwendig zu Kunstwerken, zu literarischen Texten dazugehört, die irgendwann mal erfunden wurde im 18., 19. Jahrhundert aus Gründen, die mit Kunst überhaupt nichts zu tun haben, sondern eher mit Marktgesetzen etwas zu tun haben, vielleicht auch mit politischen Erfordernissen etwas zu tun haben. Man brauchte eine Instanz, der man einen Text zurechnen konnte, die man zur Rechenschaft ziehen konnte für einen Text. Man brauchte auch eine Instanz, die man für einen Text entlohnen konnte, die also einen wirtschaftlichen Faktor spielte. Dafür brauchte man sowas wie Autorschaft, aber das heißt nicht, dass man das bis in alle Ewigkeit braucht. Man kann sich gut vorstellen, oder Foucault hätte sich gut vorstellen können, dass es irgendwann so etwas wie eine Autorschaft nicht mehr gibt und dann ist der Weg frei für die künstliche Intelligenz.
Aber jeder Text ist doch von irgendwem geschrieben worden. Hat nicht jeder Text einen Autor?
Das mag ja sein, aber das spielt ja in der Perspektive Foucaults gar keine Rolle. Das, wogegen Foucault sich wendet, ist eigentlich ein Konzept, und das kam ja in dem Text eben auch zum Ausdruck, demzufolge es eine Instanz gibt, die sich auf ganz eigene, subjektive, persönliche Weise in dem Text ausgedrückt hat. Das ist im Grunde genommen ein romantisches Konzept von Autorschaft, das so einen göttlichen Schöpfungsgestus wiederholt. Der Künstler ist das Genie, das Welt aus sich selbst heraus erzeugt. Aber auch das wiederum ist ein Konzept, das in einer bestimmten historischen Phase entstanden ist und das deshalb nicht für alle Zeit gelten muss.
Wir werden künftig immer mehr Texte haben, die nicht von einem Autor aus Fleisch und Blut stammen. Also Börsenberichte zum Beispiel kann man auch heute schon ganz einfach vom Computer schreiben lassen. Und das ist ja alles erst der Beginn der Entwicklung. Würden Sie als Literaturkritiker auch einen Roman rezensieren, der von einer künstlichen Intelligenz verfasst wurde?
Würde ich ohne weiteres machen, denn für mich ist tatsächlich entscheidend, was der Text mit mir macht, also was der Text mit mir macht. Nicht, was der Autor mit mir macht oder welches Verhältnis ich zu dem Autor in Fleisch und Blut habe, sondern welches Verhältnis ich zu dem Text habe. Und ob der jetzt von einem Computer geschrieben worden ist, von einer Maschine oder von einem Menschen, den ich im Zweifelsfall genauso wenig kenne wie den Computer. Also Shakespeare wird ja immer als Beispiel herbeigezogen, als so das Urgenie, als der Autor par excellence. Wir wissen über Shakespeare so gut wie überhaupt nichts. Wahrscheinlich wissen wir über Shakespeare sogar weniger als über einen Computer. Also ich weiß tatsächlich, glaube ich, über meinen Computer zu Hause mehr als über Shakespeare. Und trotzdem bedeuten die Texte uns was. Die Bedeutung entsteht eben allererst im Lesen, im Akt des Lesens. Und dazu brauche ich eigentlich den Autor gar nicht.
Nur Sie hätten als Journalist den Nachteil, Sie könnten ihn nicht interviewen. Und die Buchmesse hätte den Nachteil, Sie könnten ihn nicht auf der Bühne präsentieren. Und der Leser hätte den Nachteil, er könnte es sich nicht signieren lassen.
Das ist ein wichtiger Aspekt, der aber nichts mit der Kunst zu tun hat, sondern mit dem Kunstbetrieb, mit dem Kulturbetrieb, mit dem Literaturbetrieb. Der braucht natürlich vermarktbare Gesichter. Der braucht Personen aus Fleisch und Blut, der braucht Menschen, die vielleicht auch in Skandale verwickelt werden, über die sich Home-Stories erzählen lassen und so weiter und so weiter. Aber für die Literatur als solche brauche ich diese Figuren überhaupt nicht.
Das heißt, er müsste dann für so eine künstliche Intelligenz erstmal so ein Pseudonym schaffen und eine Figur schaffen oder ein Avatar am Ende.
Ja, vielleicht Stellvertreter für Maschinen. Das wäre ein Job der Zukunft, dass jemand Schriftsteller, Darsteller ist, der dann die Rolle übernimmt von denen, die Maschinen übernommen haben. Ja, tatsächlich, das wäre eine gute Idee.
Da muss man nur seinen eigenen Namen schreiben können für die Autogramme. Also diese Debatte, kann man das Werk vom Autor trennen? Die bekommt eine neue Bedeutung und auch gerade jetzt wieder.
Ja, auch das ist eine Debatte, die ihre Konjunkturen hatte. Also in den 60er, 70er Jahren war es in der Literaturwissenschaft wirklich Common Sense, dass es so etwas wie ein Autor eigentlich gar nicht braucht und gar nicht gibt, dass es nur den Text gibt, es gibt nichts außerhalb des Textes. Ironischerweise wurde diese Debatte gerade in den USA besonders von Literaturwissenschaftlern vorangetrieben, die ihrerseits ein Interesse daran hatte, dass der Autor ein bisschen in Vergessenheit gerät. Es gab einen sehr berühmten Literaturwissenschaftler, Paul de Man, der ursprünglich aus Belgien kam und der sich während der Nazi-Zeit doch einiges hat zu Schulden kommen lassen als Autor, weil er nämlich antisemitische Texte verfasst hat. Und ausgerechnet der war jetzt derjenige, der den Autor zum Verschwinden hat bringen lassen. Das hat dann in den Jahrzehnten danach dann doch zu einer Gegenentwicklung geführt, dass man sagte, naja, also wir müssen doch mal wieder gucken, was sich Autoren zu Schulden kommen lassen, denn das sind natürlich auch moralische Subjekte und die kann man zur Rechenschaft ziehen oder die muss man auch zur Rechenschaft ziehen, was dann nur wieder das Argument wiederholt, das ich am Anfang brachte. Ja. Autorschaft ist eine Funktion von moralischen Diskursen, von politischen Diskursen und so weiter. Also das, was wir gerade mit Handke erleben, ist ja eigentlich auch eine moralische Diskussion und nicht wirklich eine literarische Diskussion. Aber auch daran sieht man, dass diese Unterscheidung zwischen Autor und Werk und die Frage, ob man Autor und Werk voneinander trennen könnte, auch die ist bestimmten Konjunkturen unterworfen und das verändert sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte.
Aber bei Handke ist ja genau der Punkt. Handke ist verantwortlich für das, was er schreibt.
Er ist verantwortlich, ja, aber das ist eine moralische Diskussion, die man durchaus führen kann. Das ist eine politische Diskussion, die man durchaus führen kann. Die kann man aber tatsächlich trennen von einer Diskussion über einzelne Texte von Peter Handke. Vielleicht kann ich einen Text von Peter Handke aus den 70er Jahren immer noch mit sehr viel Gewinn lesen und lasse mir diese Lektüre auch nicht durch den Unsinn verderben, den Peter Handke in den 90er Jahren gesagt hat.
Also wenn man sich jetzt leichte Unterhaltungsliteratur nimmt, die wird bestimmt nach bestimmten Kriterien geschrieben und Autoren von Bestsellern haben bestimmte Mechanismen im Kopf oder das haben sie einfach als Handwerk gelernt, so und so macht man ein Buch erfolgreich. Das sind ja alles Dinge, die könnte auch eine künstliche Intelligenz übernehmen, oder?
Ja, und das gilt ja nicht nur für Trivialautoren, die darauf aus sind, Bestseller nach einem bestimmten Rezept oder Programm zu schaffen. Ich glaube, man muss sich sowieso von der Vorstellung verabschieden, dass irgendein Autor irgendetwas radikal neu erfindet, also aus dem Nichts praktisch etwas Neues erfindet. Literatur und jede andere Kunst wahrscheinlich auch, funktioniert eigentlich eher so, dass es bestimmte Vorbilder gibt, dass es bestimmte Versatzstücke gibt, dass es Elemente gibt, mit denen man dann umgeht, die man dann neu kombiniert und arrangiert. Aber die erfindet man nicht alle neu. Und wenn man ganz weit in die Geschichte zurückgeht, also bis zurück zu dem ersten großen europäischen Autor, zu Homer, da ist man sich, glaube ich, in der Literaturwissenschaft und in der Kulturwissenschaft mittlerweile einig, dass auch Homer so bestimmte formelhafte Versatzstücke hatte, die er einfach brauchte, weil er im mündlichen Vortrag einfach sowas als Gedächtnisstützen auch brauchte. Sonst hätte er so ein langes Epos nie vortragen können, sondern er hatte ein bestimmtes Repertoire an Elementen und mit denen ist er immer wieder in neuer Kombination vorgegangen. Also auch selbst dieser größte Name der europäischen Literatur war jetzt kein originelles Genie in dem Sinne, wie man es in der Romantik gerne gehabt hätte.
Also mit dem Satz zu sagen, künstliche Intelligenz kann nur imitieren, kann nur nachahmen, aber nichts Eigenes schaffen, kommt man in der Debatte auch nicht wirklich zum Ziel?
Nein, auch Künstler können eigentlich nicht viel mehr als imitieren und Sachen neu kombinieren, könnte man sagen.
Das heißt, der Literaturkritiker des Hessischen Rundfunks hat keine Angst vor künstlicher Intelligenz und würde auch diese Bücher in die Hand nehmen.
Die würde ich in die Hand nehmen und ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft Diskussionen vielleicht darauf hinauslaufen, dass man sich fragt, also welcher Verlag hat eigentlich den besseren Algorithmus und ist der Algorithmus von Hansa eigentlich dem von S. Fischer vorzuziehen und das sind dann ganz neue Diskussionen, die über Literatur geführt werden. Die müssen ja nicht deshalb schlechter sein.
Aber dann kommt die Debatte, ja, das ist doch dann Plastikliteratur und nicht aus Fleisch und Blut. Dieser Autor hat nicht gelitten, sondern hat nur auf den Knopf gedrückt.
Aber Literatur aus Fleisch und Blut wäre mir persönlich ziemlich unappetitlich, muss ich sagen. Also Literatur ist für mich immer noch aus Buchstaben auf Papier oder auf einem Bildschirm. Insofern, ich kann auf das Fleisch und das Blut sehr gut verzichten.
Und es ist Ihnen nicht wichtig, dass der Autor selber das durchlitten hat, was er da an Elend beschreibt?
Das hat hoffentlich in den seltensten Fällen stattgefunden. Also auch das ist ja eine Fiktion, dass nur der über etwas schreiben kann, der es selbst durchlebt hat. Also Thomas Mann war nicht im alten Ägypten und konnte trotzdem über Josef und seine Brüder schreiben und hat auch keinen Pakt mit dem Teufel angefangen, mutmaßlich mal, und konnte trotzdem Dr. Faust zu schreiben. Also davon hat man sich, glaube ich, schon lange verabschiedet.
Das war unser HR2 Literaturredakteur Alf Menzer. Vielen Dank. Und wir hören noch einmal, wie es nun mit dem humanoiden Roboter Adam weitergeht, nachdem denn nun sein Charakter programmiert wurde. Er sollte kein Engel sein, so wollte es der Besitzer. Und so kam es dann auch.
Adam lungerte nur im Haus herum, starrte vor sich hin und dachte. Was tust du da? Ich verfolge gewisse Gedanken, aber wenn es etwas gibt, wobei ich helfen, was für Gedanken? Schwer in Worte zu fassen. Ich stellte ihn endlich zur Rede. Also, vorletzte Nacht. Da hast du mit Miranda geschlafen. Das musste ich den Programmierern lassen. Er wirkte überrascht. Aber er sagte nichts. Ich hatte keine Frage gestellt. Ich fuhr fort. Was denkst du heute darüber? Ich sah sie in seinem Gesicht, die flüchtige Lähmung. Ich denke, ich habe dich enttäuscht. Du willst sagen, du hast mich betrogen, mir großen Kummer bereitet. Ja, ich habe dir großen Kummer bereitet. Spiegelung, eine maschinelle Reaktion. Der zuletzt gesprochene Satz wird bestätigt. Hör mir genau zu, sagte ich. Du wirst mir jetzt versprechen, dass das nie wieder vorkommt. Zu schnell für meinen Geschmack, sagte er. Ich verspreche, dass es nie wieder vorkommt. Sag's nochmal, klar und unmissverständlich. Ich will es hören. Ich verspreche, dass ich nie wieder mit Miranda schlafen werde. Als ich mich abwandte, sagte er, aber was? Gegen meine Gefühle kann ich nichts machen. Und die wirst du mir wohl gestatten müssen. Einen Moment lang dachte ich nach. Kannst du denn wirklich etwas fühlen? Das ist keine Frage, die ich beantworte sie. Ich habe Gefühle. Gefühle, die tiefer reichen, als ich es zu sagen vermag. Kaum zu beweisen, erwiderte ich. Wohl wahr, ein altes Problem. Dabei beließen wir es.
Und so ist es eine platonische Liebe und Adam schreibt 500 Liebesgedichte pro Tag. Er darf aber nur eines vorlesen. In der Vision ist also die künstliche Intelligenz sehr wohl imstande, Gefühle zu entwickeln. Und sie ist beleidigt, wenn man ihr sagt, du weißt gar nicht, was Liebe ist. Die Juristin und Publizistin Yvonne Hofstetter beschäftigt sich intensiv mit der Frage, welchen Einfluss die künstliche Intelligenz auf Gesellschaft und Politik haben wird. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen.
Also Computer, die Gedichte schreiben, gibt's schon, aber echte Gefühle, das geht zu weit, oder?
Das würde ich sagen, das geht zu weit. Wir schreiben den Computern, den Maschinen heutzutage noch viel zu viele Dinge zu, die sie nicht erfüllen können.
Sie sind Autorin des Buches Der unsichtbare Krieg, wie die Digitalisierung Sicherheit und Stabilisierung in der Welt bedroht. Wichtiges Thema. Was sind die Gefahren der künstlichen Intelligenz?
Ja, Sie haben gerade eben so schön über Texte reflektiert. Man muss sich auch überlegen, Texte, es kann einerseits Literatur sein, das mag schön sein, wenn eine künstliche Intelligenz einen Text schreiben kann und das kann sie heute tatsächlich auch sehr gut. Aber wenn Sie eben sich überlegen, dass Sie künstliche Intelligenz auch zur Herstellung von in Anführungszeichen Nachrichten benutzen können und ich rede jetzt nicht von Börsennachrichten oder von Sportnachrichten, die sich immer wiederholen, sondern von Nachrichten, die ersponnen und erlogen sind, die aber dann tatsächlich, sag mal, über die sozialen Medien verbreiten, dann haben wir natürlich ein Problem, ein gesellschaftliches Problem, denn diese künstlichen Intelligenzen können tolle Texte schreiben, aber nicht die Wahrheit sagen. Und so löst sich im Grunde genommen die Wahrheit, das Wahrheitsgefühl in der Gesellschaft immer stärker auf, durch Fake News beispielsweise auch. Und eine Gesellschaft, die nicht mehr weiß, was wirklich um sie vorfällt, weil sie Wahrheit und Lüge, Fake nicht mehr auseinanderhalten kann, ist eigentlich nicht mehr regierbar.
Und noch ernster wird das Problem bei Waffentechnik. Drohnenschwärme, die selbst entscheiden, wann sie schießen, wen sie töten. Ist das eine Horrorvorstellung oder ist die realistisch?
Ja, es ist ja so, bei Ihnen im Vorgespräch mit dem anderen Kollegen sind ja schon Wörter gefallen wie Verantwortung. Und bei der Frage der Verantwortung für künstliche Intelligenz geht es darum, eine Antwort zu finden auf das, was richtig oder falsch ist in der Erforschung und der Entwicklung bestimmter Technologien, auch KI-Technologien und technischer Autonomie. Und hier ist die Bandbreite eben relativ weit. Ich kann bei der künstlichen Intelligenz Maschinen entwickeln, die mir bei der Krebsdiagnose helfen und dort sehr gut und sehr unterstützend sind. Und am anderen Ende des Spektrums habe ich autonome Waffensysteme. Denn man muss auch ganz klar sagen, wer an autonomen Autos forscht, der wird auch autonome Waffensysteme bekommen. Und hier stellt sich auch die Frage, ist es richtig oder falsch, dass wir autonome Waffensysteme bekommen werden? Das ist die Bandbreite, das ist die Frage der Ethik, das ist die Frage nach der Verantwortung, was ist richtig, was ist falsch. Und das ist zurzeit ganz heißes Thema in der Forschung.
Denn alles, was geht, wird gemacht?
Alles, was technisch möglich ist, wird gebaut und auch das, was man sich vorstellen kann. Insofern ist es schon interessant, Visionen zu hören, wie Roboter miteinander umgehen. Ein Roboter ist ja noch keine künstliche Intelligenz, aber wir können es einfach besser fassen, wie Roboter miteinander umgehen, wie sie mit dem Menschen umgehen. Das wird gemacht. Und hier geht es eben einfach darum, ein Stück weit Gesellschaft in die Forschung und die Entwicklung hineinzubringen. Gesellschaft will ja unter Umständen etwas anderes als das, was sich Forscher und Entwickler vorstellen. Und hier gibt es noch einen Disconnect. Die beiden kommen noch nicht so wirklich richtig zusammen. Das fängt jetzt an, sich aufzulösen. Es gibt immer mehr Juristen, Technikphilosophen, die sich hinwenden zu den Technologen und sagen, Moment mal, hier haben wir andere Anforderungen, Anforderungen aus dem Recht beispielsweise, Anforderungen aus der Gesellschaft. Die muss man irgendwie als Funktion, wie auch immer das möglich ist, hineinbauen in diese Maschinen, damit diese Maschinen verantwortlich sind. Nicht verantwortlich im Sinne, ich hafte für das und die Maschine haftet für das, was sie tut. Das wird der Mensch immer sein, aber da muss etwas herauskommen aus der Forschung und der Entwicklung, wo wir sagen, der Mensch steht immer noch im Mittelpunkt und die Maschine muss noch vom Menschen beherrschbar sein, soll ihn unterstützen und ihn nicht ablösen.
Wir brauchen also ein Grundgesetz der KI, eine Ethik der KI oder die 10 Gebote der KI. Was wären die ersten 3 Gebote?
Naja, es ist so, dass wir eine ganze Menge von Konferenzen einberufen haben. Es beschäftigt sich seit 2016 fast jeder mit der Frage der Ethik, die großen Technologieunternehmen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Man muss auf jeden Fall sicher gehen, dass eine künstliche Intelligenz rechtskonform ist. Das heißt, sie muss sich mindestens mal an unser Recht, an unsere Grundrechte halten können. Das betrifft den Umgang mit Daten, das betrifft die Frage der Fairness. Sie darf nicht diskriminieren. Das sind alles Probleme, die wir in der Vergangenheit bereits gesehen haben und teilweise noch nicht gelöst haben. Das ist mal der eine große Bereich. Und dem untergeordnet gibt es natürlich auch die Frage nach technischen Anforderungen. Ist so eine künstliche Intelligenz robust? Ist sie dann auch sicher? Sicher in dem Sinne, dass sie nicht angreifbar ist durch Hacker beispielsweise. Sicher auch in dem Sinne, dass sie mich als ihren Nutzer schützt. Sie soll transparent sein, sie soll vertrauenswürdig sein. Das sind alles Fragen, die betreffen beispielsweise den Denkmechanismus und den Entscheidungsmechanismus von kognitiven Maschinen. Da muss ich sagen, sind wir noch ganz am Anfang der Forschung. Da ist eigentlich noch nichts ausformuliert.
Und wer muss das entwickeln? Wer muss das entwickeln? Wenn das die Industrie entwickelt, ja, dann läuft es nach deren Regeln, oder?
Also es wird nicht ohne den Staat gehen, aber auch nicht ohne die Industrie. Wir müssen ja sagen, dass der Optimalfall der ist, dass im Recht die ethischen Grundsätze irgendwie implementiert sind. Aber Sie wissen, wie langsam parlamentarische Gesetzgebungsverfahren dauern. Manche Gesetzgebungsverfahren ziehen sich über 4, 5 Jahre hin und bei der Geschwindigkeit, in der sich im Moment die Technologie weiterentwickelt, ist das sehr langsam. Das heißt, wir müssen uns auch verlassen auf die Zivilgesellschaft. Die Zivilgesellschaft besteht eben auch aus den Entwicklern, auch aus den Unternehmen. Und hier geht es darum, eine Selbstverpflichtung der Unternehmen einzufordern und zu sagen, bitte prüft selbst ab, was ihr da baut und was ihr entwickelt. Und tatsächlich ist es auch so, dass beispielsweise die EU-Kommission das auch tatsächlich einfordert, ganz konkret von Forschungsinstituten, von Unternehmen, die beispielsweise Angebote an die EU-Kommission für Forschungsprojekte abgeben, die KI betreffen. Dort darf man nur einreichen, wenn man sich mit der Frage der Ethik und der Gesellschaft beschäftigt hat. Man muss es ausformulieren, was man hier erforschen will, wo die Probleme unter Umständen liegen. Dessen, was man da einreicht, das ist ein Must-Have. Man muss das tun. Wenn man diese Anforderung auslässt, dann bekommt man keinen Zuschlag. Also hier ist der Gesetzgeber sehr streng, fragt aber natürlich bei denjenigen nach, die diese Dinge bauen, was baut ihr da eigentlich und reflektiert ihr das?
Mit der Bitte um kurze Antwort. Viele betrachten das Thema mit großer Sorge. Ist es Grund zur Sorge oder sind Sie optimistisch, dass wir das Thema im Griff behalten?
Nein, ich bin hoffnungsfroh, dass wir das Thema im Griff behalten, denn es ist tatsächlich so, dass sich sehr, sehr viele Institutionen und Organisationen genau mit diesem Thema aktuell beschäftigen.
Die Publizistin Yvonne Hofstetter, herzlichen Dank.